Heute zu Gast der Gründer und Chef der Kaffeekette Coffee Fellows, Stefan Teves.
Das ist das Besondere am Kaffee. Der ist ja so eine ganz leichte Droge. Du brauchst ja einen Kaffee. Du brauchst einen Kaffee, um wach zu werden. Insofern ist das natürlich auch ein echter Bedarf, ne? Also so, wenn du auf der Autobahn bist, du musst auf Toilette und du brauchst einfach einen Kaffee, um weiterfahren zu können. Insofern ist es ein bisschen Mode, auch gerade in den City-Lagen, aber es hat auch viel einen echten Need, den du erfüllst. Und ansonsten gibt's wahrscheinlich auch ein bisschen einen Trend, dass der Kaffee bei der jüngeren Generation substituiert wird durch andere Getränke, die wir aber auch dann anbieten müssen. Also diese Kaltgetränke, auch Kaffee-Kaltgetränke, aber auch Energy-Drink-basierte Kaltgetränke, die wir anbieten müssen. Das kann schon sein, dass der Kaffee in seiner klassischen Funktion, so wie er heute ist, dass der auch einen Wandel erfährt.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Der zutreffende, aber etwas langweilige Titel dieses Podcasts könnte lauten: Vom Hockey-Olympiasieger zum Unternehmer mit 20 Millionen Kunden. Es wäre, wie gesagt, richtig, aber dahinter steckt halt eine ganze Lebensgeschichte, und zwar die vom Stefan, der tatsächlich angefangen hat mit Hockey und danach nach einer Chance gesucht hat, irgendwie selbstständig zu werden, aus der Beratung herauszukommen. Und dann am Ende, sagt er auch ziemlich offen, das Konzept von Starbucks in den USA sehr ansprechend fand und das versucht hat, auf Deutschland zu übertragen. Und jetzt, viele Jahre später, kann man sagen, okay, hat sehr gut geklappt. Was dann dennoch anders macht als Starbucks, wieso Coffee Fellows bis heute eigentlich keine klassische Werbung oder kein klassisches Marketing jemals nötig hatte und warum sie jetzt auch ins Hotelsegment einsteigen, das alles direkt jetzt gleich von Stefan Teves. Davor jetzt noch kurz eine kleine Gebrauchsanleitung. Und zwar für all diejenigen, die meinen wöchentlichen WhatsApp-Newsletter bekommen und diese drei Links, die ich da mal verschicke zu verschiedensten Content-Pieces, Artikeln, Twitter-Threads, Videos, Dokumentationen, die mir gut gefallen haben in der Woche, die mir selber geschickt wurden, die das also mitlesen, diese drei Links bekommen wollen, die können sich hier anmelden. Hier Link in den Shownotes oder Link in meiner Instagram-Bio und so weiter. Aber zuletzt kam häufiger die Frage, bei mir hat der Service einfach aufgehört. Ich bekomme am Freitag gar keine WhatsApp mehr von dir. Was ist denn da los? Da kann ich nur antworten, ihr müsst mit meinen WhatsApps, die dann automatisiert an euch kommen, einfach interagieren und da reinschreiben, ich will weiterlesen oder einfach mal einen Link auf wirklich klicken. Dann automatisch bekommt ihr wieder jeden Freitag diese Post. Es ist bei WhatsApp einfach so, dadurch, dass der WhatsApp-Versand Geld kostet, jedes einzelne WhatsApp-Mailing kostet halt ein paar Cent, nehmen wir automatisch nach 6 Wochen die Leute von der Liste runter, die nicht mit dem Content interagiert haben, damit, weil wir glauben, sie möchten das nicht mehr bekommen und damit wir keine Kosten mehr haben. Also insofern ein bisschen kundenfreundlicher als vielleicht ein Newsletter. Ihr kommt entsprechend schnell wieder raus. Gerne abonnieren, gerne reinschreiben, wenn ihr weiter Bock habt, mitzulesen. Der ganze WhatsApp-Service übrigens wird möglich gemacht von einer Firma namens Charles. Die sind spezialisiert auf WhatsApp-Kommunikation, auf ein WhatsApp-CRM. Wer mehr wissen möchte, schreibt mich an. Ansonsten einfach bei nach Charles und Conversational Commerce googeln, werdet ihr finden. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Stefan Teves. Auf geht's! Hi Stefan.
Hi, hallo Philipp.
Du bist ja eigentlich Mülheimer dann.
Ich bin geboren in Mülheim und war die ersten 22 Jahre in Mülheim.
Und dann am Uhlenhaus Mülheim, Hockey, groß geworden. Ich bin Essen, insofern habe ich das irgendwas davon immer gesehen. Und dann hast du 92 Gold gewonnen im Hockey.
Genau. Da war ich aber schon 3 Jahre in München zum Studium. Und aber das Ganze gelernt habe ich in der Tat bei Uhlenhaus Mülheim.
Okay, und bis heute bist du eigentlich hauptsächlich in München, ne?
Genau. bin da hängen geblieben.
Deine Hockeylaufbahn war dann auch gar nicht so lang. Also du hast dann sozusagen am Peak mit 25 irgendwie Gold erarbeitet mit dem Team zusammen und dann auch gemerkt, mehr geht nicht und jetzt mache ich in dem Fall Beratung.
Ja, genau. Ich muss zugeben, dass ich immer im B-Kader war und war dann ein Jahr lang so auf dem Peak meiner Leistungskraft, bin nominiert worden. Und es war aber irgendwie auch schon absehbar, dass ich wieder im B-Kader verschwinden werde. Und dann habe ich für mich beschlossen, nach dieser Medaille, dass das eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Habe dann erst Nationalmannschaft aufgehört und das Jahr drauf dann auch Bundesliga.
Und dann auch schnell in die sozusagen richtige Vollzeitjob rein. Roland
genau.
Berger ist ja dann
das genau. Stichwort. Genau, hab dann Roland Berger 6 Jahre gemacht, mit 25 gestartet und hab dann eigentlich nach dem dritten Jahr schon überlegt, was kann ich in der Selbstständigkeit machen. Ich wollte mich immer selbstständig machen und kam dann einfach relativ lange nicht auf die richtige Idee und war dann in den USA zu Honeymoon und hab Starbucks gesehen und hab dann gesagt, das wird sicherlich auch in Deutschland funktionieren und dann haben wir es kopiert und auf Deutschland angepasst.
Okay, ist ja eigentlich so von der Innovationshöhe,
da hat man beschränkt.
Ja so, genau. Aber und vor allen Dingen ist es auch wahnsinnig umkämpft. Also ich meine, ne, ja. Starbucks hat es irgendwie geschafft, sich da durchzusetzen, aber Gastro im weitesten Sinne, reden wir gleich ein bisschen drüber, da hat man ja schon wahnsinnig viel Wettbewerb von Anfang an.
Ja, Starbucks hat es natürlich schon geschafft, sich auf weltweiter Ebene wahnsinnig gut durchzusetzen, aber auf deutscher Ebene halt nicht. Sind ja auch nur Nummer 2 hinter uns. Und in Deutschland, der deutsche Konsument ist halt doch ein bisschen spezieller. Deswegen diese Anpassungsleistung, die wir damals vorgenommen haben, die war schon auch wichtig, die war total relevant. Hat vor allem was mit dem herzhaften Food-Sortiment zu tun. Das unser amerikanischer Konkurrent nicht hatte und bis heute auch nicht wirklich hat. Und dadurch war das schon wichtig, es war jetzt also ein bisschen flapsig gerade mit dem einfach kopiert, sondern es war schon eine signifikante Weiterentwicklung für den deutschen Markt, die auch notwendig war.
Okay, und mittlerweile reden wir von 230?
Genau, 230 Standorte und 20 noch im Ausland. Und dann haben wir noch eine Schwester oder eine Partner-Company Campus Suite hier im hohen Norden noch dazu erworben und wir arbeiten eng zusammen im Grunde auf einer Plattform, auf einer Logistikplattform zusammen mit Campus Suite, sodass wir dann nochmal 30 Standorte mehr haben.
Wie ging es bei dir los? Also wirklich ohne Investment einfach mal eine Filiale aufmachen und dann irgendwie Schritt für Schritt aus dem Cashflow die nächste? Oder war das sofort von Anfang an klar, du holst dir einen großen Investor rein und machst dann im ersten Jahr 10 Filialen auf?
Nee, wir haben das heute, würde man sagen, bootstrappen. Wir haben es wirklich am Anfang mit den Ersparnissen aus der Roland-Berger-Zeit gemacht. Da bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, ich würde gerne einen Coffeeshop aufmachen. Und dann hat mich die Deutsche Bank, bei der ich auch noch eine Banklehre vorher machte, hat dann mich erstmal der Tür verwiesen. Und die Sparkasse hat dann gesagt, ja, können wir schon machen, aber nur, wenn Sie noch 3 Jahre bei Roland Berger bleiben und Ihr Gehalt so Art als Sicherheit verpfänden. So war das dann auch. Und meine liebe Frau musste dann den ersten Laden auch tatsächlich operativ managen, weil ich musste noch 3 Jahre dann bei Berger bleiben oder 2. Und so kam das.
Ach, also wirklich komplett bankfinanziert, ja, mit höchsten
Sicherheiten. Ja. Naja, also war so, wenn wir dann den ersten Laden in Sand gesetzt hätten, hätte ich dann schon noch länger bei Roland Berger bleiben müssen, um das zurückzuzahlen.
Und wo war der erste Laden?
In der Leopoldstraße 70 in München.
Und hat dann aber gut funktioniert sofort?
Der erste Laden hat sehr gut funktioniert, dafür der zweite überhaupt nicht. Mhm. Der war in Düsseldorf, den muss man ein halbes Jahr später zumachen. Dann haben wir beim dritten gesagt, den versuchen wir jetzt nochmal und sonst lassen wir das ganze Thema. Der dritte war dann im Tal in München wieder, also auch wieder München. Und es hat auch wieder gut funktioniert. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass ich aus Roland Berger, also von der Beratung, weggehe und dass wir das jetzt multiplizieren.
Und was ist der Unterschied zwischen einem, also oder was macht einen gut laufenden versus einen schlecht laufenden? Also wie kann der eine in München so gut und der andere in Düsseldorf so schlecht?
Also,
was?
Also in Düsseldorf, wie immer, ist es sehr standortlastig. Es ist fast alles Standort. In Düsseldorf haben wir den unglaublichen Fehler gemacht, dass wir in ein Untergeschoss gegangen sind auf der Düsseldorfer Kö. Das hört sich als Name erstmal toll an. Also es war ein Untergeschoss. Und hatte in so einem Einkaufszentrum und hatte keine Terrasse draußen. Das heißt, im Sommer hast du immer 6 Monate eigentlich keine Gäste, weil jeder will draußen sitzen. Das war nur der Hauptfehler. Es waren noch ein paar andere Fehler, unter anderem viel zu teuer angemietet. Und es gibt ein paar Standortkriterien. Im deutschen Coffeeshop-Geschäft brauchst du eine Ecklage, brauchst eine Südwestterrasse und brauchst am besten noch Touristen, also Hotels in der Nähe. Und dann kannst du in den City-Lagen Geld verdienen. Und im Reisegeschäft, also Flughäfen, Bahnhöfe, Autobahn, da geht es sehr viel leichter.
Und das heißt, aber diese Erfahrungswerte, die du jetzt so nüchtern zusammenfasst, das waren dann 10 Jahre lang? Bist du
mindestens. Und noch heute liegen wir teilweise daneben.
Also habt jetzt, also jetzt sind alle Standorte profitabel?
Nein. Von 230 Standorten haben wir im Schnitt immer 5 bis 8, die defizitär sind, die wir dann auch schließen müssen. Wir haben bloß auch Mietlaufzeiten, müssen die teilweise noch 2, 3 Jahre mitschleppen.
Also das heißt, jeder ist ein Experiment?
Jeder neue Standort ist ein Experiment. Wir sind besser geworden, aber es ist immer noch, hat eine gewisse, gerade in den City-Lagen, hat das eine gewisse Experimentierfunktion immer noch. Und ich werde immer noch verrückt, wenn man einen Standort aufmacht. Am dritten Tag sieht man, der wird nichts. Das sieht man nämlich leider sehr früh bei uns im Geschäft. Und denk immer, hast du eigentlich die letzten 20 Jahre nichts gelernt?
Okay, und sag mal, warum macht er nicht so Pop-up oder sowas erstmal? Oder man muss sich sofort in einen langfristigen Mietvertrag reintrauen, sonst hat man keine Chance?
Ja, muss man leider schon, weil du willst ja auch die langfristigen Mietverträge und du willst die guten Lagen. Und du kriegst sie nicht mit einem Pop-up. Du kannst nicht reingehen und sagen einem Vermieter, ich gehe mal in deine Top-Lage auf der Düsseldorfer Königsallee, aber ich möchte gerne in einem halben Jahr wieder rausgehen und ich werde auch nicht investieren, sondern da nur ein Coffee-Bike reinstellen. Du musst schon versuchen, Exit-Optionen reinzuverhandeln. Nach 2, 3 Jahren ist das realistisch, aber ansonsten musst du schon auch einmal springen.
Krass. Und jedes Mal wieder. Was kostet so eine Gesamteröffnung von so einem Laden?
Also wir haben früher jahrelang 250.000 Euro im Durchschnitt gehabt und heute sind wir durch Inflation, Baupreise und so weiter wahrscheinlich eher bei 350, bei 300 bis 350.
Okay. Und dann der Mietvertrag ist dann mit Exit-Option 2 Jahre mindestens?
Ja, der Mietvertrag ist in den City-Lagen und das muss man unterscheiden zum Verkehr. In den City-Lagen versuchen wir immer in Summe über Option 20 Jahre zu bekommen und wir müssen mindestens meistens 5, manchmal 10 Jahre.
Wow. Also,
ja.
Das ist ja schon richtig lange.
Ja, also 5 Jahre musst du eigentlich immer.
Und was hat man sozusagen in einer normalen City-Lage? Gibt es da also wahrscheinlich München, Berlin, Hamburg, besonders teuer, Düsseldorf vielleicht. Aber da redet man dann, wenn man da 10 Jahre unterschreiben muss oder sagen wir 5, was für ein Gesamtvertragsvolumen ist das dann für so einen Mietvertrag?
Das ist ganz schlimm. Wenn du das alles aufaddierst, also du kannst sagen, für einen sehr guten Standort in den Top 7 Städten in Deutschland zahlst du wahrscheinlich im Schnitt 10.000 Euro. So, wenn du das mit 120 pro Jahr hochrechnest und hast einen 10-Jahres-Vertrag, bist du immer 7-stellig. Und
dann noch Baukosten?
Dann hast du noch Baukosten dabei und dann hast du noch das Betriebsrisiko, dass du auch noch auf dem Weg Verluste machen kannst. Also es hört sich, wir reden jetzt schon ziemlich lange über ziemlich viele Risiken im Geschäft, aber die gibt es tatsächlich. Es gibt aber immer auch die Möglichkeit, gerade in guten Lagen natürlich nachzuvermieten an andere, die den Standort gerne haben möchten. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, Risiken auch zu minimieren. Aber das sind erstmal die Ausgangsrisiken.
Okay, okay. Ich meine, das ist gleichzeitig ja auch irgendwie so ein Burggraben-Mode, würde man sagen, in der Tech-Welt für andere. Ich meine, so schnell macht dann halt keiner hunderte von Filialen in dem Bereich auf.
Das ist richtig. Vor allem die Top-Lagen, die jeder haben möchte. Das sind oft institutionelle Vermieter, große Versicherungen oder Bahnhofs, Deutsche Bahn zum Beispiel. Und die nehmen auch nicht so super gerne den wirtschaftlich schwachen Start-up. Und damit hast du schon eine Markteintrittshürde geschaffen, wenn du eine gewisse Größe hast, eine gewisse Bonität, dass du erstmal, wie du sagst, erstmal so einen Ring um deine Burg gebaut hast.
Und was für einen Umsatz schafft man da mit so einem Laden, in einem jetzt, in einer guten Lage?
Also in den guten City-Lagen sollte man eigentlich irgendwo bei zwischen 600.000 und 1 Million liegen.
Das ist gar nicht so viel.
Das ist gar nicht so viel. Das ist sehr viel weniger als zum Beispiel die Vollgastronomie hat. Also L'Osteria, Hans im Glück, die liegen irgendwo bei mehr als 2 Millionen, 2,5 Millionen im Schnitt. Auch ein McDonald's zum Beispiel. Mhm. Aber wir haben halt kleine Bons, wir haben Kaffee und wir sind sehr hochmargig. Wir haben sehr hohe Marge, aber wir haben auch sehr viel kleine Bons. Also das ist schon ganz schön mühsames Geschäft, mit kleinen Bons erstmal auf 1 Million zu kommen.
Und aber am Ende verkauft ihr als Top-Produkt danach für dich einfach den Latte Macchiato oder was ist es dann?
Genau, das stärkste Produkt ist bei uns der mittlere Cappuccino. Das war mal der mittlere Latte Macchiato. Die Tendenz geht ein bisschen hin zu weniger Milch in Summe. In Latte Macchiato ist einfach mehr Milch drin. Klar, es wird natürlich auch manchmal gegen Milchersatz und laktosefrei oder plant-based getauscht, aber gibt auch immer mehr Espresso-Trinker und Americano-Trinker, die also gar keine Milch drin haben. Und insofern ist zurzeit der Cappuccino, wo wenig Milch drin ist, ja, ist das stärkste Produkt.
Und wie viel Prozent überhaupt ist Kaffee vom Umsatz her?
Ungefähr 50%.
Und der Rest ist dann?
Der Rest teilt sich auf. Es gibt noch nicht Kaffee, also Tee. Es gibt im Sommer vor allem ziemlich viele so Summer Specials, so geblendete Getränke. Es gibt Wasser und es gibt natürlich den Food-Bereich, der macht bei uns ungefähr 25-30% aus. Und der teilt sich auf in die Hälfte süß, Muffins und so weiter, und die Hälfte herzhaft mit Bagels. Und das war unser großer USP, unser großer Unterschied auch zu der amerikanischen
Konkurrenz. Das war auch noch mal das, gegen Starbucks, genau, das haben genau. Die nicht.
Weniger. Weniger und vor allem in den Anfangsjahren weniger, fast gar nicht. Haben die dann auch erst so nachgezogen, aber das hatten wir von Anfang an.
Okay, und das hat euch ja auch sozusagen differenziert und deswegen kommen Leute rein.
Genau.
Aber ist ja eigentlich dann dafür relativ wenig Umsatz, wenn man überlegt.
Absolut.
Aber absolut. Trotzdem der Entscheidende.
Ja, es war die Differenzierung. Manchmal haben wir damit auch Mietverträge bekommen, weil die Leute gesagt haben, die Vermieter gesagt haben, ja, wir haben oben Büros, wir brauchen herzhaft mittags eine Option. Also das war auch ein bisschen mehr als jetzt nur für den Konsumenten, war schon wichtiger. Und es war aber vor allem die große Differenzierung einfach zum Hauptkonkurrenten, dass wir ein herzhaftes, amerikanisches, aber herzhaftes Produkt in verschiedenen frisch zubereiteten Möglichkeiten hatten.
Gab es denn in diesem ganzen Segment noch, also meine ich, gab es noch mehr Wettbewerb als jetzt nur Starbucks? Ich habe in Hamburg gab es noch Balzac Coffee, habe ich mal verfolgt. Ich glaube, es gab dann wieder irgendwie Campus Suite, die ihr übernommen habt.
Genau.
Aber also ich habe den Markt nicht ganz genau im Blick, aber wie viel gibt es da?
Also es gab historisch, alle haben 1999 aufgemacht. Alle kamen im gleichen Jahr auf die Idee, auf die wir auch kamen, alle parallel. Gab nichts, wir kannten uns alle nicht untereinander. Es waren teilweise Juristen in München noch, in San Francisco. Es waren andere Berater. Es waren ganz normale Quereinsteiger. Alle 99 aufgemacht. Campus C 2003, aber sechs haben 1999 aufgemacht. Da gehört Voiten zu. Da gehört Einstein Coffee, der Vorläufer. Da gehört Balzac zu. Und so weiter. World Coffee gehört dazu. Und die sind dann einfach konsolidiert über die Jahre aufgekauft worden, gemerged, teilweise insolvent. Und heute gibt es eigentlich nur noch drei. Das ist Starbucks, wir und Espresso House, die ja Balzac gekauft haben.
Ah, okay. Hast du den Howard Schultz, also diesen Starbucks-Gründer, mal kennengelernt?
Nee, leider nicht.
Der ist damit ja einer der reichsten Amerikaner geworden, ne?
Oder absolut. Wahnsinnig geworden. Absolut, absolut. Nee, leider nie. Ich habe sein Buch mit Interesse gelesen. Großen Respekt vor ihm, auch heute noch vor unserem Hauptwettbewerber Starbucks. Großen Respekt. Machen gerade in den USA viele Sachen wahnsinnig toll. Und habe ihn aber nie kennengelernt.
Und wie sozusagen, ich meine, ich habe die letzte Marktkapitalisierung habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich muss mal nachgucken. Starbucks ist ja börsennotiert, ne?
Mhm.
Weißt du es auswendig, was die so wert sind an der Börse?
Ich würde mal schätzen, dass sie über 100 Milliarden Dollar sind.
Warte mal, den Test mache ich jetzt mal direkt hier, zack. Kurz die Börsen-App auf. 100,8, Wahnsinn. 100,8 Milliarden, ja, tatsächlich.
Knapp dann.
Ja.
Nein, die sind immer so, immer um die 100.
Und was sozusagen hat dich davon abgehalten, noch weiter zu wachsen? Sozusagen, jetzt, ich meine, jetzt ist schon riesengroß, aber wenn man jetzt überlegt, das ist ja mal eine ganz andere Welt wahrscheinlich. Ist einfach das der Heimatmarkt bei denen so stark oder was ist der Unterschied?
Also, das ist richtig. Das ist der Punkt ist total valide. Wir sind in einem jetzt im weltweiten Vergleich eher Marktführer in einem nicht ganz so attraktiven Markt wie zum Beispiel USA. Das ist sicherlich die Attraktivität des eigenen Marktes ist sicherlich ein Grund, warum wir nicht noch schneller gewachsen sind. Es ist möglicherweise auch ein bisschen zu sehr deutsche Zurückhaltung. Also wir wollten nie zu schnell über Private Equity und über vielleicht sogar eine Börsennotierung aggressiv wachsen. Hatte da immer, wollte auch immer die in der Mehrheit bleiben mit den Anteilen, den Stimmrechten. Das war mir immer wichtig, dass ich nie irgendwann mal eine Hauptversammlung leiten muss. So eine Mischung, glaube ich.
Wann kamen denn die ersten Investoren rein bei euch?
2008. 2008 kam der erste Investor rein, hat 22 über eine Kapitalerhöhung 22% der Anteile gehabt. Meine Frau und ich den Rest mit 78. Dann haben wir irgendwann die Anteile zurückkaufen können. Über einen Asset-Deal, wir haben unsere Bahnhöfe verkauft, in Franchise.
An also Franchise Bahnhof heißt eure Bahnhof?
Bahnhofsfilialen, genau. Haben frisches Geld bekommen und mit dem Geld konnten wir den Investor wieder rauskaufen. Hielten die Anteile dann in der GmbH 3 Jahre und haben die an den heutigen Partner BWK, das ist eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, seit 2014 haben wir die mit diesen 22% an Bord. Die sind 10 Jahre drin, das auch eher ziemlich lang ist. Also sehr guter, langfristiger Partner. Haben wir auch unter anderem deswegen damals ausgewählt, weil die nicht angelsächsisch aufgetreten sind und sagten, in 5 Jahren sind wir wieder raus. Und die haben gesagt, wir sind gerne auch 10 oder 20 Jahre drin und freuen uns, wenn wir langfristig Partner sein können.
Und ihr habt ja mittlerweile auch Franchise, ihr habt Pächter, also müssen wir darüber sprechen, was ihr alles für Konzepte anbietet. Aber ist denn bei dir der Plan, jetzt irgendwann mal dann doch Investoren aufzunehmen oder warst du, nee, ich wachse jetzt schön so weiter, dass die nächsten Jahre geht das so und irgendwann in 10 Jahren habe ich dann 400 Filialen in Europa, das reicht mir auch.
Ja, also eine solche Wachstumsperspektive ist ja jetzt nicht per se ganz falsch, ganz schlecht. also vielleicht nochmal kurz zum Franchise. Wir, das war sicherlich auch einer der Gründe, die für den deutschen Markt wichtig sind, dass wir von Anfang an Franchise oder an Pächter geglaubt haben. Pächter sind diejenigen, wo wir selber investieren, alle Risiken halten, aber den Schlüssel des fertig eingerichteten Ladens an einen Betreiber übergeben, der eine Art Umsatzmiete zahlt. Und der Franchise-Nehmer ist halt einer, der hart selber alles investiert. Wir haben einfach super Erfahrungen mit unseren Partnern in den Läden gemacht, weil, wie du schon richtig festgestellt hast, wir haben relativ kleine Umsätze pro Store und wir haben manchmal dann einen Laden in Baden-Baden und drumherum ist dann erstmal ziemlich lange nichts. Das heißt, der Kontrollaufwand für den einzelnen Laden ist relativ hoch, bis da einer hingefahren ist und so weiter. Da macht das einfach Sinn, dass dann Franchise-Nehmer drin ist. Was übrigens ja auch in vielen, in der gesamten Systemgastronomie in Deutschland sind eigentlich die erfolgreichen Konzepte sind Franchise-Systeme. Hat auch was mit dem deutschen Arbeitsrecht zu tun. Und von der Wachstumsperspektive, wir sind jetzt in Deutschland Marktführer und wir kriegen, wenn irgendwo es eine Insolvenz gibt oder eine Nachfolge gibt oder irgendwo Standortpakete, dann kriegen wir es eigentlich immer auf den Tisch und konnten über die Jahre eigentlich auch damit ganz gut wachsen. Und insofern ist das mal per jetzt eine gute Perspektive.
Aber jetzt sozusagen richtig Europa anzugehen, Ausland oder sowas, das macht keinen Sinn.
Also wir sind ja schon im Ausland mit ca. 25 Läden. Das könnte man sagen, das ist so ein bisschen Testing. Wir würden jetzt vor einem größeren Schritt auch im Ausland mittlerweile nicht mehr so viel Angst haben und Respekt haben, wie jetzt vielleicht noch vor 5 Jahren. Und im Ausland gibt es natürlich genau solche Optionen auch, dass Coffeeshop-Player auf den Markt kommen, eine Nummer 2, Nummer 3 aus dem Land. Und da sehe ich schon erhebliches Potenzial.
Also ich meine, wenn man sich jetzt dem Gesamtumsatz, du kennst ja meine Standardfrage, der Firma versucht zu nähern, dann ist es ja gar nicht so kompliziert. Man geht jetzt irgendwie ran und sagt, okay, 260 Filialen, im Schnitt machen die fast 1 Million Umsatz, dann müsstest du bei...
Ja, sind wir nicht, weil wir haben eine Besonderheit. Wir haben die Tank- und Rast Standorte in den Tank- und Raststätten. Übrigens eine sehr positive Partnerschaft mit der Tank- und Rast.
Also Rastplätze der deutschen Autobahn.
Genau, an den Autobahnen. Und dort haben wir immer, meistens das nur so 5-6 Meter, die so in so einer Raststätte drin sind. Daneben ist dann manchmal der Kiosk oder ein McDonald's oder so. Und die machen im Schnitt nicht die Million oder die 500.000, die wir in den Cities benötigen, wenn wir so richtig einen großen Laden bauen. Insofern sind wir so im Schnitt bei 400, 450, weil wir sehr viele von diesen Raststätten haben, haben wir rechnerisch derzeit so bei einem Durchschnittsumsatz von, sagen wir, 450.000. Und das multipliziert mit den Openings und so sind wir in diesem Jahr irgendwo bei 115, 120 Millionen.
Okay, aber ist ja trotzdem, also ich meine, und das immer noch in einem Geschäft, das nahezu bootstrapped ist, aber von dem Geld, das da reingeflossen ist, ist ja dann wenig, ist ja dann einfach wenig Geld in heutigen Dimensionen für so viel Umsatz. Ne?
Ja, genau. Also wenn man sich überlegt, dass man das mit 6-Euro-Bonds zusammensammeln muss, ist das schon, für uns ist es viel. Wir denken manchmal auch, boah, wie vor ein paar Jahren haben wir doch irgendwie das zusammengesammelt, abends und selber gezählt das Geld, ne, das dann so in der Kasse war, meine Frau und ich. Und da sind wir jetzt schon stolz, dass da jetzt diese 120 Millionen draus geworden sind. Ne?
Und das nächste Wachstum wäre dann aber auch aus dem Cashflow. Also das heißt, ihr habt dann trotzdem seid mittlerweile auch so margenstark profitabel, dass man sagen kann, okay, da kommt jetzt in Frankreich was am Markt,
dann könnt
ihr dann zukaufen.
Genau, also die kleineren Pakete könnte man aus dem Cashflow machen, aber vom ganzen Leverage her würden wir wahrscheinlich eine sinnvolle teilweise Bankfinanzierung dazu nehmen und den Rest dann über Eigenkapital aus dem Cash nehmen.
Okay. Okay. Ihr habt aber auch mal schon mal Akquisitionen in Deutschland gemacht, die zum Teil nicht funktioniert haben, ne?
Absolut, absolut. Wir hatten nicht immer ein glückliches Händchen. Gerade die erste, der erste Kauf waren so 20 Einkaufscenter, Coffeeshops, die in ostdeutschen Einkaufszentren waren. Die waren alle auf Bedienung, also da wurde bedient. Und wir haben dann, und es wurde ein Jahr vorher noch geraucht, dann wurde das Nichtrauchen kam. Und dann haben wir gesagt, ab jetzt bitte Selbstbedienung. Und das fanden die gar nicht toll. Und dann ist mal der Umsatz um 30% zurückgegangen. Und dann haben wir noch unseren Laden eingebaut und den bestehenden Ladenbau von denen auch noch rausgeschmissen. Hatten noch doppelte Leasingraten. Also das war ein ziemliches Desaster. Und wir haben dann noch zwei weitere Zukäufe seitdem gemacht und haben uns, glaube ich, immer weiter verbessert, aber trotzdem noch bei jedem Zukauf auch erhebliche Learnings.
Okay, okay. Aber ich meine, dass man das alles so machen kann und du sozusagen heute kannst du darüber lachen. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die können einen. Ja,
ein paar schlaflose Nächte waren dabei.
Wollte gerade sagen, das ist ja dann auch schon für die Gesamtfirma auf einmal dann riskant, wenn total. Das so in die Hose geht, ne?
Total. Also wir haben immer auch unter in der Covid-Zeit habe ich mal ein paar Nächte nicht gut geschlafen. Das werden die meisten Unternehmer in irgendeiner Form kennen, aber wenn du 24 Jahre sind wir jetzt im Geschäft, haben wir schon auch einige Male echt Sorgen gehabt. Ne?
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt da eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr. Zurück zum Podcast. Aber trotzdem auch nie irgendwie so, ich meine, du wirst ja schon ab und zu mal angesprochen worden sein, willst du nicht mal verkaufen oder willst du nicht mal irgendwie jetzt dann jetzt heute wirklich in Private Equity reinnehmen oder sowas, aber das scheint dich auch nicht zu motivieren.
Ja, also ich meine, ich bin jetzt 55, ich will noch nicht jetzt sofort mich zu meiner Frau aufs Sofa setzen und den Müll da raustragen oder so, sondern ich möchte schon noch ein paar Jahre auf alle Fälle unternehmerisch weiter Gas geben und diese europäische Perspektive ist interessant. Es gibt auch im deutschen Markt ein paar Ideen, die wir noch haben. Wir haben die Hotelidee, kommen wir vielleicht später noch zu. Ein paar Jahre, glaube ich, schon dran. Und dann muss man ehrlich gesagt dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich mal schauen. Wir haben auch Kinder, ob die Lust haben, in irgendeiner Form mit reinzugehen. Oder ob man mal einen Partner mit reinnimmt, wobei man dann ja auch gar nicht alles verkaufen muss, sondern man kann ja auch mit Anteilen drin bleiben und hat einen Private Equity, der den bestehenden auch mit rauskauft, vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich glaube, das muss man bewerten und da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Aber das sind natürlich schon Themen, denen wir uns irgendwann stellen müssen, allein altersbedingt bei mir.
Was drückt denn am meisten auf das Geschäftsmodell? Ist es Personal zu bekommen? Ist es sozusagen steigende Mieten? Wahrscheinlich aktuell nicht. Ist es sozusagen der Wechsel in sozusagen Innenstädten? Also erstmal ist ja ein sehr robustes Modell von außen betrachtet, sehr diversifiziert, also ganz kleine Bonks, also sozusagen das.
Granular.
Genau, würde ich sagen, ganz granular, also der eine große Kunde wegbricht, das kann es nicht sein.
Nee, genau.
Aber es gibt ja trotzdem wahrscheinlich Risiken und ich hätte jetzt aus der Laienperspektive gesagt, irgendwie Personal ist ein Thema, dann Wechsel in Innenstädten ist ein Thema, was noch?
Also wir differenzieren immer, was sind strukturelle Probleme, die bleiben und die vor allem uns selber angehen. Das Thema mit dem Personal, das haben ja alle gleich. Und das wird wahrscheinlich damit gelöst, dass wir die Gehälter weiter steigern müssen. Und das müssen alle anderen auch. Und dann wird der Cappuccino irgendwann mal 5 Euro kosten. In Deutschland im Schnitt. Bei allen. Also das ist für mich jetzt noch kein Grund zu sagen, da habe ich Panik vor. Ich habe genauso wenig Panik vor der Inflation, die uns jetzt in diesem Jahr schon auch erheblich Sorgen macht. Aber wir haben dieses Jahr das Phänomen, dass wir weniger Besucher haben, obwohl wir deutlich höhere Durchschnittsbons haben. Aber wir haben 10% mehr Umsatz als vor 3 Jahren, aber wir bräuchten 20% mehr Umsatz, um die ganzen Kostensteigerungen aufzufangen. Wir glauben aber, dass das ein temporäres Phänomen ist und wir zu irgendeinem Zeitpunkt in 1, 2, 3 Jahren das ausgeschwitzt haben, konjunkturell. Schwierig ist und bleibt in Deutschland das City-Geschäft in den Cities. Unter anderem durch diese Wahnsinnskonkurrenz mit den Bäckern. Und relativ gut geht immer noch das Reisegeschäft an diesen 3 Reisestandorten, Autobahn, Bahnhof, Flughafen. Und dort ist da, und das ist jetzt das große Thema, was uns so ein bisschen Sorgen macht. Da haben wir auch nicht unendliches Wachstumspotenzial. In Cities hättest du unendliches Wachstumspotenzial. Die Verkehrsstandorte sind irgendwo verteilt. Da wird mal ein Flughafen frei, wird ausgeschrieben und dann hast du eine Chance. Aber es gibt nicht mehr irgendwie 50 Flughäfen, wo du Läden reinmachen kannst. Also ist so ein bisschen schon die Idee, das über ein Auslandswachstum zu lösen.
Mhm. Aber Innenstädte, da sagst du jetzt, Bäcker machen da Probleme, weil in Deutschland, es gibt sehr viele
Gute Bäcker.
Genau, und die gehen in euer Segment mit rein und verkaufen auch einen Kaffee mit.
Waren schon eigentlich schon immer drin. Ja, genau. Wir kamen eigentlich rein.
Ja, oder so, genau.
Und waren eine Zeit lang im Kaffee vorne, aber die haben ja auch ganz gut aufgeholt. Die guten Bäcker haben ja auch gut aufgeholt. Also wenn ich mir jetzt hier in Hamburg Junge anschaue, gute Bäcker mit gutem Kaffee. Mhm. Und das ist schon strukturell der große Unterschied zu England und zu Amerika.
Da gibt es keine
Bäckereien. Nicht in der Qualität. Ja.
Und generell der Lauf in den Städten und der Umbruch von Innenstädten, ist das auch ein Problem? Ja. Wie nimmst du das wahr oder ist das alles viel Gerede?
Nee, das stimmt schon. Auch Homeoffice macht uns an den Standorten zu schaffen, wo wir viel Office-Publikum haben. Das ist schon ein Thema. Das kannst du dann eigentlich nur lösen über niedrigere Mieten. Weil oft sind auch die Mieten durch das Sterben der Textiliten, sind auch schon die Mieten im Retail-Bereich auf dem Rückzug. Und das muss man dann auch einfordern beim Vermieter. Das ist dann so ein bisschen das Korrektiv. Ne?
Also okay, aber das heißt, generell sagst du, da ist noch genug da, um überhaupt Geschäft zu machen. Wenn die Miete okay ist, dann ist die Innenstadt jetzt nicht tot. Also Hamburg und München sowieso nicht, aber wir reden jetzt auch von kleineren Städten.
Nee. Also die kleineren Städte sind nicht leicht in Deutschland. Dass Hamburg, München und Berlin, vor allem Berlin, sind schon für unser Geschäftsmodell leichter, weil wir dort viele Touristen haben. Die Touristen sind sehr wichtig. Hotels, große Hotels sind wichtig. Kempten und Memmingen City ist nicht ganz leicht. Biberach noch weniger.
Aber geht. Aber ihr macht's.
Machen wir.
Okay.
Machen wir. Aber wenn wir heute den Plan für die nächsten 10 Jahre schmieden und die Kapital Allocation, dann kommen wir, glaube ich, ein bisschen weniger auf Biberach als vielleicht vor 20 Jahren.
Okay. Und jetzt sagst du, ein Weg könnte auch sein, eigene Hotels aufzumachen.
Genau, wir haben ja schon 8 eigene Hotels. Wir sind da so ein bisschen drauf gekommen, weil die Hoteliers uns immer angesprochen haben, wollt ihr bei uns nicht das Erdgeschoss und den Frühstücksraum machen? Und dann haben wir immer gesagt, ja, können wir schon machen, aber es rechnet sich eigentlich nur, wenn wir auch das Bettengeschäft mitmachen dürfen und wenn wir das ganze Ding pachten. Dann haben die gesagt, nee, die Bettenende, das machen wir selber. Und dann hatten wir irgendwann mal gedacht, jetzt versuchen wir das mal. Das Bettengeschäft, das scheint irgendwie attraktiver zu sein als die Gastro. Und dann haben wir einen Test gemacht in Dortmund. Und der ist eigentlich super, super gelaufen, weil wir haben unten im Erdgeschoss einen Coffee Fellows und oben drüber haben wir nach Coffee Fellows Modell eingerichtete Zimmer. Und die Leute kommen zum Frühstück und zum Check-in und so kommen die in Coffee Fellows und haben so einen kleinen Rezeptionsdesk. Und dann haben wir dort den ersten Standort gemacht und waren da echt positiv überrascht. Dann sind noch ein paar Standorte dazugekommen und damit wollen wir weiter wachsen.
Was ist denn aber wirklich so klassisch? Ihr hängt euch an Booking dran, habt irgendwie da dann 200 Betten oder wie viel sind es dann? Wie viel muss man haben?
Also wir sind ja erst im Aufbau. Wir haben Hotels mit 60 Zimmern. Das sind immer, sind in der Regel sind das dann 120 Betten, 60 Zimmer. Und wir haben auch 160 und 170 Zimmer. Das ist eher die größeren. Und wir, glaube ich, wir versuchen, so 100 Zimmer zu bekommen. Und das sind oft unser Modell ist, also der Herr Müller, der bei dir war, ja. Gegen den können wir auch gar nicht anstinken. Ne? Der kriegt dann, wenn da irgendwie am Münchner Bahnhof ein riesen Grundstück frei wird, dann wird als erstes der Herr Müller angeschrieben und danach Marriott. Und dann kommen irgendwann Nummer 23, werden dann wir. Und unser Modell ist eher die etwas schwierigeren Fälle, dass wir ältere Hotels übernehmen, die eigentlich in guten Lagen sind und die Renovierungsbedarf haben und wo keiner richtig Lust hat zu renovieren, nämlich der Eigentümer oft verkaufen will oder raus möchte. Und dann versuchen wir die Objekte zu kaufen auf der Immobilienseite und renovieren es dann zu einem Coffee Fellows so über 2-3 Jahre hinweg und betreiben es dann wirklich ganz langfristig und haben dann beides in der Hand.
Okay, das heißt, ihr macht da jetzt nicht so von Anfang an Big Bang alles neu, sondern schleichend. Ändert ihr das dann rum in so ein Coffee Fellows Hotel. Okay,
genau. Und da haben wir jetzt zum Beispiel 3 haben wir jetzt komplett umgemodelt, aber wir sind noch bei 5 weiteren in der Renovierung oder 2-3 warten noch komplett, die sind noch komplett alt eigentlich, die heißen auch nicht Coffee Fellows. Wir schreiben ja immer erst Coffee Fellows Hotel dran, wenn alles auch fertig ist. Und
dann bist du dann der Eigentümer der Immobilie auch?
Teilweise, ja. Also wir haben von 8 Standorten haben wir 4 oder 5, wo wir, also die ganz großen, die 2 großen Münchner nicht, die wären uns auch zu teuer, das könnten wir uns nicht leisten, aber die so mittleren, die versuchen wir dann zu erwerben.
Okay.
Nicht mit Coffee Fellows, sondern mit einem privaten Investorenkreis, so Friends and Family.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, da müsstest du ja ganz schön viel Kapital freisetzen, wenn du noch nebenher solche Hotels irgendwie einkaufen kannst.
Nein, das versuchen wir zu trennen. Es ist immer at arm's length, wie das so schön heißt, dass keine Partei da irgendwie Schaden nehmen darf, muss irgendwie zu Marktbedingungen sein, aber das machen wir mit befreundeten Investoren oder mit Familie oder so, kaufen das und auf der anderen Seite mieten wir es immer mit Coffee Fellows.
Und Coffee Fellows ist als Brand auch so stark, dass da Leute, oder ist alles dann am Ende Booking?
Ja gut, auch bei Booking brauchst du ja eine Marke, im Idealfall. Coffee Fellows sagt dir natürlich, dass du einen guten Kaffee bekommst und dass du ein gutes Frühstück bekommst, das vermuten die Leute auch. Und danach gehen die aber relativ stark in die Bewertung und gucken sich dann die Bewertung an über Lage und über Service und so weiter. Und darüber wird das eigentlich dann entschieden. Und das hat, wir waren uns auch nicht sicher, was sagt Coffee Fellows im Hotelmarkt, aber wir nennen es ja Coffee Fellows Hotel, die Brand. Und wir sind da erstaunt, wie leicht den Übernachtungsgästen das eigentlich zu verstehen fällt.
Am Ende ist es ja, du baust eine Hotelbrand auf einem Kaffee, auf einer Kaffeemarke. Und es klingt ja eigentlich schon auch irgendwo fast logisch, dass das irgendwie gehen könnte. Wenn man überlegt, Starbucks Hotel würde auch funktionieren wahrscheinlich.
Gibt auch Armani Hotels und so. Es gibt so.
Genau, ja, aber bei euch ist es noch naheliegender. Aber Armani, klar, da ist hochwertig und Klamotten und so, aber bei euch ist ja irgendwie so das Frühstück und der Kaffee gehört irgendwie für viele zum Hotel dazu und auf sozusagen da dann die Wertschöpfungskette oder wie auch immer die Wahrnehmung dann nach hinten zu ziehen, ist ja eigentlich schon ganz clever. Ja? Aber trotzdem kommen dann die Leute dann über über Booking am Ende oder kommen die auch viel direkt über?
Also wir haben einen Booking-Anteil von ungefähr 50%.
Oh, ist doch gar nicht so viel. Okay.
Und dann die anderen Kanäle nochmal so 15, so Expedia und HRS und so. Und dann haben wir so im Schnitt 30-35% eigene Kanäle, also ob das dann E-Mail oder aber auch unsere Website, also unsere eigenen Buchungstools sind.
Und das ist dann aber vom Preislichen her, ist das Hotel dann angesiedelt irgendwie, also wenn das fertige Coffee...
Das fertige ist dann... ist Motel One.
Ah, okay.
Also, schon. Also 100 Euro im Schnitt. So mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dortmund ist günstiger als München, aber so rund um 100 Euro, 90, 110 oder 20.
Wie viel von euren Filialen betreibenden Franchise-Nehmer oder Pächtern, wie viel macht ihr selber?
Im Coffee-Geschäft.
Ja.
Also von den, sagen wir mal, 230 sind 5 bis 8 eigene, die wir wirklich selber betreiben.
Ah, okay, wow, das ist gar nicht so viel.
Und dann vom Rest ungefähr 2/3 Franchiser und 1/3 ist Pacht.
Ah, okay, dann ist das schon wirklich ein ganz starkes Franchise-Business. Ich hätte das gar nicht, okay, das ist wirklich sehr, sehr franchise-orientiert.
Hängt auch ein bisschen daran, dass die Tank und Rast, die über 130 Standorte bei uns verfügt, die kategorisieren alle in Richtung Hard Franchise, weil uns da keine Assets gehören.
Ah, und bei den Hotels ist dann auch...
Das ist alles Eigenbetrieb.
Ja, ja. Okay.
Das kann sein, dass wir das irgendwann mal ändern, aber da haben wir dieses Kontrollproblem nicht. Da sind nämlich jeweils immer größere Umsätze, die wir machen. Die kannst du viel leichter kontrollieren, auch mal anfahren und so weiter. Und die wollen wir bis auf Weiteres im Eigenbetrieb machen.
Und sag mal, gibt es bei euch schon die ersten Franchise-Millionäre, die bei euch reich geworden sind mit irgendwie Filialen und so?
Also man muss sagen, bei uns muss man ja schon mal nicht so viel investieren wie bei McDonald's, aber so viele Franchise-Millionäre wie McDonald's haben wir auch nicht produziert. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen anderer Typus häufig. Gerade die Pächter, die sind häufig ehemalige Shopmanager irgendwo, die auch manchmal bei McCafé zum Beispiel, ne, sind dann 25, 28, nicht so eigenkapitalstark. Und die Franchiser, die verdienen im Schnitt ein gutes Geld, aber nicht nach McDonalds-Maßstäben.
Okay, aber seid ihr da, also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin jetzt auch hier irgendwo und habe jetzt ein McCafé geleitet oder weiß ich nicht, ein Kaffee-Extrablatt oder irgendwas, was es so gibt und will jetzt mal was Eigenes machen, dann rufen die bei euch an.
Genau, und sind wir auch mehr als offen, weitere gute, interessierte Partner mit an Bord zu nehmen. Wir haben eine hohe gegenseitige Loyalität, also die Partner bleiben lange bei uns und gerne bei uns und umgekehrt unserer Seite auch, wollen diese Wechsel auch nicht. Und wer da Interesse hat, ist da herzlich eingeladen.
Und wie viele darf man bei euch betreiben? Also ich habe bei dem Podcast mit dem Thorsten Töller, da ging es ja auch um Franchise, Fressen ab und so, gelernt. Der hat gar nicht gerne, dass jetzt viele da so hunderte von Filialen haben, weil dann haben die wahrscheinlich auch zu viel Hausmacht. Bei euch hat dann schon mal jemand 3-4 Filialen oder auch schon mal 20, 30?
20, 30 nicht. Aber 3-4 ist durchaus typisch und gerade so regional. Also wichtig ist uns im Interesse des Franchise-Nehmers, dass seine Wege zwischen Filialen nicht so weit sind. Haben wir auch leider schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht, wenn wir dann ihm zu viel zugemutet haben oder ihn da nicht vorbewahrt haben. Aber 3-4 in der Nähe seiende Filialen in einer Stadt oder so macht durchaus Sinn.
Okay. Und man trotzdem ist schon am Ende ein Millionenbusiness, dass man dafür dann in Teilen besitzt.
Ne? Absolut. Also das sind schon echte Unternehmer, die auch richtig ein Volumen vor sich herschieben. Eine GmbH mit, also die haben ja teilweise auch eigene Büros und eigene Admin-Leute. Das ist schon, es gibt auch Leute, die haben 8 Standorte, 10 Standorte, da hört es aber irgendwann auf.
Welche Relevanz hat denn bei euch der Einkauf? Also wenn ihr verkauft jetzt ja Kaffee, also ist jetzt nicht wahnsinnig komplex, stelle ich mir so vor, aber irgendwie ja doch. Also ihr müsst das den Kaffee irgendwo herbesorgen oder wie
tief seid ihr da? Also beim Kaffee ist ja nicht wichtig, dass man ihn irgendwie bekommt, sondern es ist wichtig, dass es A, ein guter Kaffee ist und B, aber auch, und das wird nicht nur, wir selber wollen das, sondern es wird auch wirklich gefordert von den Kunden, dass es ein nachhaltig angebauter Kaffee ist mit Sozialstandards, keine Kinderarbeit, dass er zertifiziert ist und dass wir auch wissen, wo er herkommt. Und wir haben 4 Anbauregionen uns aufgebaut über die Jahre, Wir kennen dort die Kooperativen oder die teilweise auch die Landwirte, die Betriebe. Und wir zertifizieren oder lassen sie zertifizieren nach einem nach so einer Art Mindeststandards, damit wir einfach einen guten Kaffee, aber auch mit dem mit einem guten Gewissen sagen können, der ist auch wirklich ordentlich produziert und angebaut. Und das ist wichtig in unserem Geschäft, also das gilt für alle, ne? Das, aber das ist vor allem besonders wichtig und da waren wir, glaube ich, schon auch führend die ganzen Jahre, dass wir da immer mehr in die Wertschöpfungskette zurückgegangen sind.
Wo kommt der Kaffee denn her?
Wir haben Tansania, ist ein Anbaugebiet, Kolumbien, Brasilien und Indien.
Und dann bist du da auf uns immer selber unterwegs?
Ja, auch hier die Bilder, genau. Sind wir selber auch vor Ort, in Tansania waren wir jetzt vor 2 Jahren. Haben da auch mitgepflückt und das angeschaut.
Und ist das also auch wirklich eine Wertschöpfungsstufe, die schon auch über den Erfolg mit entscheidet, dass man da günstig drankommt, dass das gute Qualität ist? Also das ist das schon differenzierend.
Dass günstig durch die hohen Margen, die der Kaffee hat, ist klar, er sollte jetzt nicht maßlos überteuert sein. Aber es ist der Erfolgsfaktor ist weniger, dass es jetzt wahnsinnig günstig ist. Er muss gut sein. Er muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Preis stehen. Er muss gut, vor allem gut sein und er muss nachvollziehbar nachhaltig sein. Das ist wichtiger als günstig.
Ich höre immer mal in meiner Kernbranche so Medien, dass da immer so Leute sagen, Mensch, hier irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Der Spiegel, weiß nicht, kostet 4 Euro und da kostet ein Kaffee mittlerweile mehr und die Tageszeitung kostet 3 Euro und da selbst der Kaffee ist teurer und das hat irgendwie, ja, ist immer das Thema auch mit Paywall, irgendwie die Leute sind nicht bereit, irgendwie für ein Abo Geld zu bezahlen und jeder Kaffee, so wird dann immer gesagt im Gleichnis, kostet heutzutage 4, 5, 6 Euro oder noch mehr. Wie kann das eigentlich sein? Und ich muss sagen, ich frage mich das auch manchmal, weil ich sage, krass, ey, da geben Leute 6, 7 Euro für einen Kaffee aus und irgendwie nicht für eine Zeitung oder für was, wo jetzt erkennbar sehr, sehr viele Menschen im Hintergrund dann gearbeitet haben. Jetzt mal umgedreht die Frage, macht dir das manchmal auch Sorgen, dass es vielleicht nicht nachhaltig ist, dass der Kaffee so teuer ist, jetzt im Vergleich zu zum Beispiel jetzt irgendwelchen anderen Produkten?
Ja, der Kaffee ist gut kalkuliert. Aber was du natürlich nicht vergessen darfst, wir sind in einem Fixkostengeschäft, wo wir teure Mieten, teure Leasingraten, teures Personal haben. Und erst wenn du darüber gehst an dem Tag, wenn du darüber steigst, über diese Fixkosten, dann macht das Spaß. Und bis dahin hast du erstmal ein Problem durch hohe Fixkosten. Und es gibt ja auch immer mal wieder auch Läden, wo das halt nicht so funktioniert. Ich würde es mal anders ausdrücken. Der Bagel kostet bei uns 6 Euro und der hat mehr Wareneinsatz in absoluten Zahlen, als die Pizza, die im Schnitt 15 draußen kostet. Und diese Coffeeshops sind im Food-Bereich auf alle Fälle mal überhaupt nicht begünstigt, sondern da ist die Pizzeria begünstigt. Und im Café müssen wir einfach das Geld verdienen, um unsere Mieten zu zahlen und unsere Leasingraten.
Wobei am Ende wird es vom Kunden ausgedacht, dem wird es irgendwie egal sein, der sagt irgendwie 6 Euro, mir egal, was der da für Kosten hat. Ist mir zu teuer für den Kaffee aktuell. Also das wäre meine Angst immer gewesen. Und ich hätte auch mal gedacht, naja, na klar kann man eine Zeitung teurer verkaufen oder ein Magazin als einen Kaffee. Aber scheint nicht so zu sein. Also ich habe mich da jetzt geirrt. Dennoch frage ich mich jetzt mal, als jemand, der jetzt da diese Wette quasi gewonnen hat, hat man die dauerhaft gewonnen oder hat man da auch manchmal Sorge und denkt sich, die Welt kann sich ändern und irgendwann ist der Kaffee vielleicht so auch als Mode-Accessoire, dass er ja auch irgendwo ist, auch irgendwann durch.
Also der Deutsche ist extrem preisbewusst und wir dürfen es überhaupt nicht übertreiben. Jede 10 Cent, die wir hochgehen, merken wir mit weniger Käufen. Das normalisiert sich immer nach ein paar Monaten wieder. Aber gerade vor der großen Inflation jetzt, vor 2 Jahren, haben wir uns jede 10 Cent so lange überlegen müssen, ob wir da hochgehen von 2,90 auf 3 Euro. Jetzt ist gerade irgendwie alle Preise sind jetzt so ein bisschen außer Rand und Band. Aber das wird auch wieder kommen, weil der Deutsche, der guckt da ganz genau drauf. Ich weiß, in der Schweiz, da habe ich Preise gesehen bei einem großen Wettbewerber von im Durchschnitt 10 Euro. Also 10 Franken. Okay. Ist noch mehr als Euro. Also da sieht man ja immer, wo die Reise auch in Deutschland irgendwann mal hingeht. Am Flughafen zugegebenermaßen. Aber du hast mit beidem recht. Wir müssen extrem vorsichtig sein, weil der Kunde, genauso wie du jetzt, der achtet da echt drauf, was wir für einen Preis aufrufen für einen Kaffee. Auf der anderen Seite ist das für alle gleich. Der Kaffee, du kannst den Kaffee nicht mehr für 3,20 Euro in ein paar Jahren anbieten. Das wird weiter hochgehen müssen durch die Inflation.
Und trotzdem dieses Argument, dass es der Kaffee auch irgendwo so ein bisschen so ein Mode-Accessoire ist. Ich habe das immer fies oder so übertrieben gesagt, aber ja, also ne, so, dass man es aus Filmen kennt, so heutzutage, man kommt zum Termin, hat einen Kaffee in der Hand, so, das ist, war ja früher nicht so. Und es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass es unbedingt so bleibt. Oder sagst du, naja, das hat sich jetzt so etabliert, das sind irgendwie Manieren oder Gewohnheiten, die da geschaffen wurden, die gehen nicht mehr weg.
Also der Kaffee hat natürlich zum Glück, das ist das Besondere am Kaffee, er ist ja so eine ganz leichte Droge. Du brauchst ja einen Kaffee. du brauchst einen Kaffee, um wach zu werden. Insofern ist das natürlich auch ein echter Bedarf, ne? Also so, wenn du auf der Autobahn bist, du musst auf Toilette und du brauchst einfach einen Kaffee, um weiterfahren zu können. Insofern ist es ein bisschen Mode auch, gerade in den City-Lagen, aber es hat auch viel einen echten Need, den du erfüllst. Und ansonsten gibt's wahrscheinlich auch ein bisschen einen Trend, dass der Kaffee bei der jüngeren Generation substituiert wird durch andere Getränke, die wir aber auch dann anbieten müssen. Also diese Kaltgetränke, auch Kaffee-Kaltgetränke, aber auch Energy-Drink-basierte Kaltgetränke, die wir anbieten müssen. Insofern, das kann schon sein, dass der Kaffee in seiner klassischen Funktion, so wie er heute ist, dass der auch einen Wandel erfährt. Sind wir auch sehr vorsichtig. In den USA hat ein Wettbewerber unseres ganz großen Wettbewerbers, der hat einen Riesenerfolg mit Energy-Drink-basierten eigenen Getränken. Also die haben jetzt nicht irgendwie Red Bull oder so, sondern haben eine Energy-Drink-Mischung, aus denen sie dann 5, 6 verschiedene Energy-Drinks auf Kaltgetränkebasis machen. Damit machen die schon mehr Umsatz als mit den Cafés. Mhm. Ein großer Wettbewerber.
Und das guckst du dir auch an und fragst dich, wann ist es soweit?
Ja, das gucke ich mir an und frage mich, ob es nach Deutschland schwappt, ne? Oder ob es eine Chance auch für uns ist.
Wollte gerade sagen, wäre das sogar für euch eine Chance.
Total.
Aber ist aktuell nichts zu erwarten?
Wir werden das jetzt mal testen. Das ist ja das Schöne bei unserem Geschäft, kann man immer in 3 Läden mal ein Produkt testen und mal gucken, wie die deutschen Konsumenten darauf reagieren. Das ist bei weitem nicht so, dass immer 1:1 alles dann, was in den USA funktioniert, auch in Deutschland funktioniert. Aber das kann schon sein, dass das ein Thema ist, an dem wir dranbleiben müssen. Mhm.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Was ist eigentlich mit dem Handel? Also, wir haben gerade über die Marke gesprochen. Die Marke eignet sich sogar jetzt, also Hotels aufzubauen, offensichtlich. Man könnte ja auch Kaffee oder Kaffeeprodukte oder ähnliches in Handel reinverkaufen.
Ja, absolut richtig. Ich hatte mir das auch schon mal ein bisschen leichter vorgestellt. Wir haben schon mal ein paar Versuche unternommen. War aber gar nicht so ganz leicht, muss ich zugeben. Obwohl unsere Marke durchaus eine Markenbekanntheit hat, konkurrieren wir da mit anderen Marken, die seit vielen Jahren die Plätze besetzen im LEH. Und wir empfanden auch die Geschäftsusancen im LEH für uns
hart.
Anders als das, was wir sonst so kennen. Und ich gebe dir grundsätzlich als mittelfristig, gebe ich dir total recht. Ich glaube, ich würde es lieber über eine Lizenzvergabe machen mit jemandem, der da Ahnung von hat, mit diesem LEH, also ein Konsumgüterunternehmen, der Ahnung hat, der da seine Leute fährt, die das können, auch Konsumgütermarketing können und Sales-Leute haben, die Einkäufer dort kennen und ist so auf der Liste als Potenzial.
Okay.
Apropos Marketing, macht ihr fast gar nicht. Also ich habe gesehen bei Instagram, es gibt 13.000 Menschen, die euch folgen, also schon, ja. Aber ich sehe sonst kaum Werbung für euch.
Ja, also wir sind erstmal totale Fans vom Inhouse-Marketing, dass wir sagen, wir machen wenig, wir haben immer diese Streuverluste. Da haben wir immer Angst vor gehabt, dass wenn irgendwo ein Radiospot, dass da die meisten, die es hören, die ja, also hatten da immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mit 5 Läden in einer Stadt dann so Radiowerbung zu machen zum Beispiel, aus dieser Angst heraus. Und haben immer, so von der ganzen Idee, haben wir immer das, was wir in den Läden machen, das versuchen wir gut zu vermarkten und sind schon jetzt mit ersten Schritten auch im Social Media unterwegs. Ist richtig, mit der Anzahl der Follower, das ist noch ausbaufähig, aber da machen wir eigentlich schon eine ganze Menge. Haben auch ein gutes Team dafür. Aber ich glaube, so historisch war immer für uns wichtig, den Laden selber gut zu bewerben und das, was wir in den Läden machen, gut darzustellen.
Ich meine, ihr habt ja eine ganze Menge auch von Touchpoints. Wenn man sich überlegt, wie viele, ne, Stichwort kleiner Bon, also hohe Frequenz, ihr habt ja wahnsinnig viele Berührungspunkte mit Menschen. Da käme man ja wahrscheinlich auch auf andere Ideen, was man damit alles machen könnte. Ne? Also von, weiß nicht, In-Store-Media-Geschäft, das ja, vor kurzem hatte ich jemanden getroffen, der erzählte mir, dass er so jetzt in McDonald's-Filialen oder in so verschiedenen, ich glaube, es war auch Rossmann-Filialen, so Displays hängen hat und da jetzt irgendwie Werbung nur die Werbung drauf verkauft. Ne? Also das heißt, teilt sich das wahrscheinlich mit Rossmann oder mit McDonald's und irgendwelchen Tankstellen und vermarktet dann da halt irgendwelche Displays. Allein solche Sachen müssten doch bei euch auch ein Thema sein.
Ja, das, Da hatten wir auch schon immer mal Ideen. Bei uns sind einige Ideen, ich will das jetzt gar nicht irgendwie als Entschuldigung, dass wir da nicht mehr gemacht haben. Ne? Also da hast du bestimmt recht. Mal vorab.
Musste ich nicht rechtfertigen.
Nein. Aber da hast du bestimmt recht, dass bestimmte Ideen. Aber wir haben auch einige Ideen schon gehabt, die darauf eingezahlt hätten oder die, und die waren dann gar nicht so leicht mit den Franchise-Partnern, weil die Franchise-Partner sind im Grunde Chef in ihrem Laden. Ob er ursprünglich mal uns gehört und von uns investiert wurde, aber das wollen wir ja auch. Wir wollen, dass die selber sagen, der Stuhl, der steht jetzt da und da steht nicht irgendwie ein Display von XY. Und deswegen haben wir schon bei einigen Themen so eine gewisse Zurückhaltung auch, was wir in die Läden reindrücken, so an neuen kommerziellen Ideen und sagen, uns ist wichtig, dass die Marke gut dargestellt wird von unseren Franchise-Partnern. Da investieren wir auch viel Kapazität an Besuchen und an Mystery Shopper und da machen wir ganz viel. Aber wir halten uns eher so ein bisschen zurück bei allem, was ein bisschen so ablenkt an Markenwahrnehmung in den Läden.
Das heißt, du steuerst wirklich im Wesentlichen jetzt Zukäufe, Expansion und auch ein bisschen die Marke, Stichwort Hotels, vielleicht Lebensmittel, also die Läden selber, die hast du dann ja gar nicht so eng an dir, weil das machen dann die Franchise-Nehmer, sondern du entwickelst eher die Marke und entwickelst die Firma.
Genau, also ja, wir haben eigentlich eine langjährige Zweiteilung gehabt. Ich habe einen Geschäftsführungskollegen, den Sven Ernst, der hat sich immer um das bestehende Geschäft gekümmert, der war so COO, würde man sagen. Und ich war also Business Development Mann und Finance. Habe mich immer um das neue Geschäft, um die neuen Anmietungen, um die Transaktionen, um Hotels und um diese Dinge gekümmert. Und dann gab es den Sven, der hat das Bestandsgeschäft gemacht. Und das haben wir jetzt ein bisschen, weil wir es durch die Größe dann einen gewissen Bedarf sahen, hat der Sven übernimmt das komplette Hotelgeschäft alleine. Und wir haben seinen ursprünglichen Bereich so ein bisschen aufgegliedert in so 3-4 Head-Off-Positionen, um einfach eine starke Supply Chain zu haben, starken IT- und Digitalisierungsbereich und so weiter.
Was ist bei euch so Digitalisierung? Also das hört man ja überall so als Wort. Was heißt es genau?
Also bei uns ist wieder In-Store, sehr viel In-Store gedacht. Wir wollen, ähnlich wie das McDonald's macht, das wird irgendwann in Coffeeshops auch ankommen, dass du die Kassierfunktion nicht mehr brauchst und nicht mehr in dem Umfang brauchst, um den Kassierer frei zu bekommen für andere Tätigkeiten. Also du hast diese Kioske, mit denen du bestellen kannst, die pilotieren wir jetzt. Du hast irgendwann deine App oder so einen QR-Code auf dem Tisch, womit du bestellen kannst, um den Kassiervorgang zu digitalisieren. Also ein ganz großes Projekt, ist auch riesige wirtschaftliche Implikationen hat, weil sie im Grunde so 30% des Personalaufwands über diese Kassierfunktion kommen und die wir in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr benötigen wollen, weil wir die knappen Personen, die wir überhaupt noch bekommen, die wollen wir eher in die Produktion und in die Kaffeeproduktion zum Beispiel mit reinnehmen. Also das ist ein großes Thema. Dazu dann ein paar kleinere Themen, wie wir haben einen E-Commerce-Shop und haben eine App jetzt mit einer Loyalty-Funktion, wo wir unsere alte Stempelkarte ersetzen durch eine digitale Loyalty-Funktion, wo wir scannen lassen und so an der Kasse.
Hast du dir eigentlich nochmal Stichwort Starbucks angeguckt, was sozusagen da die Multiples in eurem Geschäft? Also wir haben ja gerade 100 Milliarden Market Cap gesagt. Was machen die für einen Umsatz, weißt du das?
Starbucks wird auf alle Fälle...
Machen wir den Test, ich check
mal. Sagst du wieder, ich google mal. Okay, lass mich mal. Also ich würde sagen, ein Drittel weniger Umsatz als Börsenbewertung. 70 Millionen.
Okay, so jetzt.
Wäre jetzt mal mein Best Guess. 17 Millionen Umsatz.
Also hier laut meiner Ad-Hoc-Internet-Recherche nur 32 Milliarden in 2020.
Okay.
Also das heißt, die sind Faktor 3... an der Börse wert. Das heißt, bei euch, wenn ihr sagt 120 Umsatz, dann ist es jetzt auch schon so, dann wäre das jetzt mit dem
selben Multiple. Also Starbucks hat ja auch ein paar Franchise-Partner, die zum Beispiel an Flughäfen sind, das sind immer Franchise-Betriebe. Ich weiß nicht, ob die Franchise-Fees da drin sind oder der Außenumsatz. Bei uns ist der Außenumsatz die 120 Millionen. Mhm. Und das kann sein, dass der Außenumsatz, der Markenumsatz.
Also sagen Sie, Nettoumsatz der Starbucks Corporation, hier bei Statista.
Dann ist nämlich der Außenumsatz, der mit der Marke gemacht wird, ein bisschen höher. Ist ja höher als 32 Millionen.
Ja, okay.
Dann werden das ist eine Mischung aus Eigenbetrieben und aus Franchise. Starbucks hat sehr viel Eigenbetriebe, aber die haben natürlich auch Franchise-Betriebe. Und deswegen ist diese Mischung von 32 ist eine Mischung. Das kann gut sein, dass die 50, 60 Milliarden machen.
Okay, was heißt, dann sagst du so, der Multiple ist dann eher so nicht 3, sondern eher so, weiß ich nicht, vielleicht 1, irgendwas.
Wahrscheinlich.
Also das heißt, übertragen auf eure Welt, wäre dann so die Firma jetzt so ganz grob gesagt so 200 Millionen wert? Also wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, irgendwie, Stefan, jetzt ist Zeit, 200 Millionen, würdest du nehmen?
Also A, würde ich es nicht nehmen. Und
wirklich? B,
ob es hypothetisch das wert wäre, weiß ich nicht, weil wir, glaube ich, nicht identische Multiples haben, weil Starbucks natürlich schon höhere Multiples hat durch die Größe und die Börsennotierung. Und diese globale Nummer 1, also ich glaube, wir müssten in den EBITDA-Multiples 2 bis 3 runter. Also wenn Starbucks 20 hat, haben wir vielleicht 15 oder 17. Und wir haben eine andere Mischung zwischen unserem eigenen Umsatz und dem Systemumsatz. Also Starbucks hat, sagen wir mal, 70 Systemumsatz und oder 50 Systemumsatz und 32 Echtumsatz. Wir haben 120 Systemumsatz. Aber 35 oder 40 Eigenumsatz aus den Franchise-Fees und so weiter. Also wir sind, ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Zahl, die will ich jetzt mal nicht kommentieren. So total unlogisch und unplausibel ist wahrscheinlich nicht. Aber ich würde als guter deutscher, spießiger Unternehmer mal ein bisschen niedriger stapeln.
Ja gut, aber ich meine, dann umso mehr müsstest du es ja nehmen. Also wenn jemand 200 bietet, dann würdest du sagen, komm, wir gehören dann auch fast 80% oder nicht ganz irgendwie. Damit kommt man dann klar.
Das wäre zumindest aus meiner Sicht der obere, mit echtem Abstand obere, so in der Bewertungsspanne.
Das haben ja einige, sagen wir mal, Systemgastronomien auch irgendwie echt in den letzten Jahren Probleme gehabt. So ein Vapiano oder sowas habe ich gelesen.
Ja, total. Also gut, L'Osteria hat das, glaube ich, ganz gut verkauft. Vapiano ist insolvent gegangen. Ja. Gab einige Transaktionen, auch Dean & David ist ja auch zur Hälfte verkauft worden. Kenne ich die Multiples jetzt nicht. Aber das Schöne ist, auch in der deutschen Systemgastronomie gibt es tolle Gründerstories, auch völlig unabhängig von uns. Und da gibt es auch einen Markt.
Wer ist im Kopf? Also wer ist so, wo sagst du, Mensch, das ist?
Ich finde Sausalitos, Enchilada, Hans im Glück, auch Peter Pane und
in Hamburg reden alle von Blockhaus.
Blockhaus ist natürlich jetzt nicht die Gründerstory, sondern aber ist natürlich auch ein alteingesessener Systemgastronom, der Herr Block. Also es gibt ja schon viele, auch die es in Deutschland geschafft haben. Es ist aber sehr viel auch, dass dann irgendeiner Form doch irgendwie in angelsächsische Hände geraten ist. Ne?
Irgendwann hatten sie dann genug und dann haben sie es verkauft.
Ja, also es gibt wenig deutsche Konzepte oder gar keins, das mir es einfällt, die wirklich zu einer globalen Brand geworden sind. Aber es gibt viele Amerikaner, die in Deutschland sehr erfolgreich sind.
Woran liegt das? Also die Heimatmärkte, vielleicht haben wir schon drüber gesprochen. Oder
gibt's ja, der riesige amerikanische Heimatmarkt, der hilft schon mal. Aber auch dieses Selbstverständnis eines Amerikaners, Deutschland sich auch zu erschließen und dort mit viel Kapitalkraft auch sich einzukaufen oder Domino's hat die ganzen Pizzaketten gekauft. Ja. Da gibt so viele Beispiele, wo die Deutschen vielleicht ein bisschen zu zaghaft sind. Und zu sagen, nee, ich traue mich jetzt nicht nach Amerika, ich traue mich nicht nach Frankreich oder werde selber eine Marke, sondern zu sagen, bei der erstbesten Möglichkeit, ja gut, dann kommt der Amerikaner und dann verkaufe ich halt.
Oder gibt es halt nicht so Produkte, für die jetzt Deutschland so steht? Also man sagt irgendwie, wobei Kaffee ist jetzt auch kein amerikanisches Produkt, hätte eigentlich eine italienische dann Kette sein müssen oder sowas vielleicht, die dann so Espresso groß, weltweit groß macht. Aber
aber die anderen deutschen Systemgastronomen haben ja, also wir haben uns ja noch gar nicht entschieden und ja, das ist, glaube ich, eher eine längerfristigere Perspektive, aber die viele deutsche Kollegen, die ein tolles Business aufgebaut haben, haben dann doch irgendwie irgendwann auf einmal war die Firma verkauft an irgendeinen angelsächsischen Fonds, jetzt mit Henry McGovern, das mit großem Erfolg eingesammelt hat, oder mit einem Wettbewerber in den USA.
Was gibt es denn noch für deutsche, sagen wir mal so, Konzepte, die die Kraft gehabt hätten, wo du sagst, Mensch, die hätten das noch größer treiben können. Also in den USA, da gibt es ja wirklich so Legenden, so amerikanische Milliardäre, die mit Franchise-Food-Konzepten groß geworden sind, oder die Food-Könige, die zum Teil, wie gesagt, gar nicht sagt. Ich hatte das vor kurzem mal bei seinem Kongress davon gelesen, wer da alles auftritt. Und da dachte ich mir, krass, auch die Ketten kannte ich gar nicht. Aber gibt es denn in Deutschland Konzepte, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte man in Nordsee noch größer machen können? Oder was wäre es gewesen?
Damals, also jetzt wahrscheinlich
nicht mehr.
Nicht mehr, ne? Aber hoffe, die Kollegen sind da nicht. Aber aber jetzt so die aktuellen Deutschen, so ein Hans im Glück oder Peter Pane oder L'Osteria Vapiano hätte, glaube ich, auch die haben es auch versucht. Mit der Internationalisierung hat dann nicht so funktioniert, aber das hätte schon funktionieren können. Auch Joey's Pizza. Mhm. Tolles Pizza-Delivery-Konzept. Anstelle dann irgendwie ins Ausland zu gehen, haben sie dann doch das Geld von Domino's genommen und verkauft.
Du hast schon noch Internationalisierung, klar.
Ich will das gar nicht bewerten, ne? Das mag auch total legitim sein, aber es fällt halt auf, dass das so ist. Ja.
Aber für dich ist schon klar, also Ausland, das versucht ihr schon noch weiter. Also ihr habt jetzt ja den ersten Fällen haben wir gerade besprochen, aber du willst auch schon noch weiter das dann auch richtig ernsthaft probieren.
Ja, es ist durch diese beschriebene, nicht ganz leichte Expansion in Deutschland, durch die Knappheit bestimmter Locations, ist das ein naheliegender Weg.
Und hat man da jetzt, sagen wir mal, gefühlt, hat Italien oder England oder Frankreich da auf euch gewartet? Oder warten die da auf euch?
Italien nicht. Ja, ist übrigens den ersten Standort in den USA, da würde man auch davon ausgehen, hat man nicht auf uns gewartet.
Wo ist der?
In Houston.
Aha.
Machen wir sogar heute oder morgen den zweiten auf, mit dem ersten Drive-Thru von Coffee Fellows.
Okay, wow.
Naja, es ist ziemlich spannend, weil der erste Laden in einer gar nicht so super Lage auch dafür eigentlich ganz gut funktioniert. Oft wartet man, wird man nicht erwartet, aber man kann es trotzdem schaffen, ne?
Ich meine, wie kommt ihr auf Houston? Ich meine, wenn ihr das schafft, dann USA, das wäre ja dann wirklich, dann wird es ja nochmal
alles. Houston haben wir einen super kompetenten, finanzstarken Franchise-Partner.
Der sich einfach gemeldet hat, der Amerikaner,
und sagte. Wir haben einen Kontakt gemacht und dann hat er gesagt, ich will das hier versuchen. Ich glaube daran. Aber der ist richtig Amerikaner, top Mann, Harvard studiert, war lange an der Wall Street und will jetzt da in ganz kurzer Zeit ganz viele Läden machen.
Mit euch?
Ja, mit uns.
Wie bist du denn geraten? Ist ja unglaublich eigentlich.
Wir wollten unseren Standort auf Mallorca verkaufen. Wir haben einen Standort auf Mallorca und da hat er sich gemeldet. Und dann konnten wir die Transaktion aber nicht machen, weil der bestehende Franchise-Nehmer dann doch nicht verkaufen wollte. Und dann meinte er, ich komme eigentlich aus Houston und auf Mallorca bin ich eigentlich nur in Ferien, ein großer Mallorca-Fan. Und, okay. Und dann hat er gesagt, ja, da mach ich halt Houston. Ich wohne da und da gibt es nur Starbucks und Dutch Brothers sind die mit den Energy Drinks. Mhm. Und ich habe hier die Bewertung von Dutch Brothers, irgendwie 400 Standorte, 6 Milliarden Dollar an der Börse. Und lass uns das da auch machen.
Und da ist die Idee, okay, dann bin ich dabei.
Und dann, also ein bisschen verkürzt alles. Ja. Und war auch nicht alles immer einfach. Aber jetzt startet der da und wir haben auch ein Joint Venture, ein bisschen beteiligt auch an der Firma, wollte er gerne. Und jetzt starten wir und gucken mal, wie weit uns die Reise trägt.
Ah, das ist ja schon ganz geil. Also wenn der jetzt da richtig, sag mal, 400 Standorte aufmacht in den USA, dann ist das Game ein anderes.
Ja, und da hast du dann auch andere Bewertungen. Da musst du auch nicht so kleinkariert rechnen, wie wir beide gerade. das ist schon. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, das ist noch, wir sind da jetzt so im Pilot-Store-Stadium und dann sollte das auch jetzt nicht zu viele Hoffnungen damit verbinden. Das kann auch alles natürlich scheitern.
Ist für euch irgendwie die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ein Thema? Das ist, also ich verfolge das ein bisschen am Rande, dass da eine Riesendiskussion ist, wo viele Gastronomen sagen, das darf nicht wieder zurückgedreht werden. Die wurde ja reduziert, glaube ich, im Rahmen der Pandemie. Ja, und jetzt genau. Ist die Frage, wird das wieder aufgehoben? Und da einige sehen da ihre Existenz bedroht.
Ja, also wir durch diesen Umsatzmix, wir haben 25% Food nur und davon ist ungefähr die Hälfte to go, die ist ohnehin Mehrwertsteuer reduziert. Wir sind nicht ganz so betroffen wie jetzt ein Restaurant oder ein Wirtshaus oder so, die viel in-house, also die am meisten betroffen sind die in-house viel Food haben. Also eine Pizzeria oder ein Wirtshaus oder so. Wir sind nicht ganz so betroffen, aber es wäre trotzdem nicht gut. Es wäre auch für die ganze Branche nicht gut. Ich sehe es auch wirklich fast so ein bisschen aus Branchensicht, weil die Branche ist schon ganz schön angeschlagen durch Corona. Sage ich jetzt nicht, um hier politisch irgendwie das zu nutzen. Es ist wirklich so, wir haben alle Geld verloren in der Corona-Zeit.
Was mal bei dir in Größenordnung?
Bei mir waren ungefähr 10 Millionen, die wir mit mehr Verschuldung aus Corona rausgegangen sind als reingegangen.
Okay.
Also eine Mischung aus Verlusten und weniger Gewinn, den wir sonst gemacht hätten und weiteren Krediten, die wir aufnehmen mussten und so. Also das sind diese, in der Bilanz 19-22 hast du jetzt 10 Millionen mehr Verschuldung. Okay. Das ist für uns bei einer Bilanzsumme von irgendwie 35-40 Millionen, das ist schon echt viel.
Ja.
Das ist viel.
Ja, das
ist absolut, extrem, klar. Extrem.
Also könntest du 10 Standorte sofort irgendwie.
Ja, das ist echt viel. Da müssen wir ein paar Jahre dran knabbern und können da auch jetzt nicht zu große Sprünge machen und sind da ja auch in so einem Modus, dass wir schon auch nach wie vor CapEx, müssen wir echt vorsichtig sein. Ist zum Glück Ende nächsten Jahres auch weitgehend alles ausgeschwitzt, aber ist für die ganze Branche. Und zurück jetzt nochmal auf diese 7%, 19%. Es würde der Branche schon wirklich gut tun. Man würde die Branche auf Dauer wirklich attraktiver machen und strukturell gesünder machen dadurch, ähnlich wie das bei den Hotels gelungen ist. Aber ich bin als bekennender Ordoliberaler eigentlich auch, ich kann auch verstehen, dass das irgendwie schwierig ist, eine Branche auf die Art zu unterstützen, die anderen nicht. Aber unterm Strich glaube ich, von 27 europäischen Ländern, 23 haben eine reduzierte Gastrosteuer. Das ist auch im Quervergleich auch sinnvoll, die Gastronomie zu stützen.
Weil man sagt, das ist irgendwie, da ist noch mehr Funktion dahinter, gesellschaftlich gesehen, als jetzt nur Gewinnerzielung.
Genau. Hat so ein bisschen hat wirklich so eine gewisse Funktion für das kulturelle Identität eines Landes auch.
Zusammenkommen der Menschen.
Okay. Ja.
Okay. Sonst noch andere Pläne, die ich jetzt irgendwie nicht irgendwie vorab habe sehen können? Also das Houston-Ding hatte ich irgendwie.
Ja, das ist auch, wir versuchen das auch gar nicht so wahnsinnig zu, weil es, wie gesagt, eben so ein Pilot ist, aber es ist super spannend. Nee, andere ganz große Themen.
Also ich meine, das ist ja auch einiges auf dem Zettel, ne? Also Internationalisierung, Hotels, vielleicht dann doch nochmal irgendwie Handel, ist generell Lizenzgeschäft ein Thema, weil du gerade sagst, du willst den Handel am liebsten mit Lizenz lösen, also kann man da noch, gibt es noch andere Bereiche, für die ihr Lizenzen rausreichen könntet gegen Gebühr?
Nee, ich glaube, dieses diese LEH-Produkte, die würden sich jetzt schon im ersten Schritt mal am meisten...
Meine, Blockhaus zum Beispiel macht das ja im Grunde.
Super, super erfolgreich. Wir haben ja auch eine eigene Produktion, ne? Ja, auch viel glaubwürdiger.
Was wäre euer Produkt, mit dem du dann in den Handel am
liebsten? Ja, alles rund um Kaffee müsstest du machen. Wir haben keine eigene Rösterei. Ich glaube, wenn wir eine eigene Rösterei hätten, was wir nicht haben, aus verschiedenen Gründen, ist wahrscheinlich ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen leichter auch. Aber man könnte natürlich einer Rösterei eine Lizenz geben.
Und eine Rösterei habt ihr nicht, weil das ist dann auch wieder zu viel Investment?
Eine Rösterei haben wir einmal aus Gründen in Investment, ist aber auch ein ganz anderes Know-how, das wir derzeit nicht an Bord haben. Das müssten wir uns dann auch einkaufen mit der Gefahr, dass es scheitern. Du hast natürlich auch so ein bisschen eine Produktion, ich finde das nicht ganz leicht. Ich habe vor Technik auch Angst und vor großen Maschinen und will da jetzt nicht einen großen Probat-Trommelröster auslasten müssen. Hab da einfach auch so ein bisschen Respekt vor.
Hast du eigentlich den ganzen Donut-Trends und so verfolgt? Ich hatte hier vor 2 Jahren nochmal den Gründer von Royal Donuts hier zu Gast. Okay. Also das ist ja auch ein Thema, das irgendwie komplett durch die Decke gegangen ist. Ich meine, es müsste sich ein bisschen jetzt wieder nivelliert haben in den letzten Monaten so. Ich habe es nicht mehr so richtig wahrgenommen. Wie siehst du solche Trends?
Ja, und da muss man halt total aufpassen, wenn du da auch mit rein investierst. Zurzeit ist es ja Cinnamon. Also,
ja, genau.
Genau. Es war Royal Donut, da weiß ich gar nicht, wie es denen geht. Aber es war auch ganz, irgendwann gab es mal Bubble Tea.
Ja.
Da wissen wir doch, was draus geworden ist. Auch Dunkin' hatte mal eine Zeit lang, Dunkin' Donuts hatte in Deutschland mal eine Zeit lang 200 Meter Schlange vor jeder Neueröffnung. Und gerade so diese Teenie-Süß-Konzepte, die über Social Media im Vorfeld extrem gehypt werden können, so vor Eröffnung und so, haben aber auch eine gewisse Fallhöhe dann. Und das zumindest haben sie immer das Risiko, dass auch wenn es dann zurückgeht auf ein normales Niveau, dass man dann immer vergleicht mit den alten guten Zeiten, als mal die 200 Meter Schlange waren. Und wenn man dann sich aber gegen die Bäckereien und Coffeeshops und sonst wie mit Donuts dann noch, also das kann auch dann irgendwann schwer sein. Und es gibt so einen gewissen Trend, dass das eine gewisse Lebensdauer nur hat, manche dieser Konzepte.
Und das ist gefährlich, wenn man dann einmal mit drauf sitzt, dass man dann auch sich zu stark als Donut auch Verkäufer...
Das ist halt super spitz, das Konzept, ne?
Aber ich meine, wenn du jetzt sozusagen sagst, ich nehme jetzt auch ein paar Donuts mit rein bei euch und dann sind die eines Tages out, dass die eine ganze Marke mit hinwegraffen, wäre meine Sorge.
Ja, wir sind, glaube ich, in so einem gesettelten Environment und uns kennt man und wir haben Kaffee und...
Aber hättet ihr Donuts auch bei euch ausrollen können, dass ihr auch die Donuts mit reingenommen hättet?
Aber dafür haben wir nicht die Glaubwürdigkeit. Wir würden nie, also das sind ja immer Produktspezialisten, die dieses Schicksal teilen. Das sind welche, die dann nur Bubble Tea machen. Oder welche, die nur Donuts verkaufen. Und die verkaufen dann große so 8er und 10er Boxen und einer nach dem anderen kauft die und die machen unglaubliche Umsätze pro Tag. Aber genau die haben natürlich, weil die so spitz sind und haben die auch eine gewisse Fallhöhe. Und ich finde das total faszinierend und gönne denen das auch total. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein bisschen neidisch manchmal auch in den, aber das ist wirklich toll, dass sowas geht. Aber ich habe es auch 2-3 Mal schon irgendwie gesehen, dass das dann auch das ein paar Monate so lief und dann wurde es dann aber schon auch ein bisschen weniger.
Na gut, also mal gucken mal, was bei euch jetzt nächste passiert. In Hamburg, wir haben es auch im Blick, aber hier ist es vor allen Dingen nicht Coffee Fellows, sondern
Campus
Suite, genau. Ich kenne ein, zwei im Umfeld. Ja. Warum macht ihr eigentlich da 2 Marken? Könnte man da nicht auch irgendwie eine Marke ausmachen können?
Weil Campus ein anderes Sortimentskonzept hat, nämlich mehr Hot Food, also herzhaftes Essen noch dabei. Und wir sind der Meinung, dass Campus in bestimmte Locations, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, viel besser passt als ein Coffee Fellows. Weil dort die Klinikmitarbeiter mittags was Warmes zu essen brauchen. Und bei Coffee Fellows kriegen sie einen warmen Bagel oder so, aber bei Campus kriegst du halt auch Nudelgerichte und Suppen und verschiedene Salate und so weiter. Deswegen haben wir an dieser Zwei-Marken-Strategie festgehalten und glauben, dass wir einfach verschiedenere, ein breiteres Spektrum von Standorten abdecken können.
Generell, ich hatte das, glaube ich, gerade gar nicht gefragt, es ist ja so, man kann, das ist ja so in eurem Business mir, glaube ich, schon klar, ich will es einmal sicher als Frage, so Margen sind da immer so 5% sind schon gut, ne, wenn man die auf der Fläche schafft, so 5% Rendite?
Also wir sagen, wenn wir einen Standort haben, wollen wir eigentlich 15% bis 20% EBITDA haben. Das heißt, du hast nur eine gewisse Zeit noch deine Leasingraten dann zurückzahlen. Aber also 5% ist fast ein bisschen wenig.
Okay.
Also würde ich jetzt eher so, würde ich sagen, na, also vor Steuern würde ich sagen, so ein EBIT eher bei 10%.
Okay.
Und ein EBITDA bei 15 bis 18.
Ah, okay. Dann ist es ja auch für das Business, was ihr jetzt in Summe betreibt, wahrscheinlich schon auch ganz.
Ja.
Dann
macht es ja nicht Corona. Ja, kann man grob sagen. Also wir wollen irgendwo so um die knapp, wir schaffen nicht ganz 10% vom Außenumsatz als EBIT da.
Also 12.
Also. Ja, also wir sind eher bei 10. Ah, 9, so. 9, 10, 11 nächstes Jahr. So in dieser Range einfach.
Okay. Aber trotzdem Glückwunsch. Ich meine, sehr viel bootstrapped, sozusagen durchgesetzt gegen alle anderen.
Ja, also, ja, nee. Vielen Dank. War nicht immer leicht, aber hast natürlich auch mit dieser langen Zeit, wir haben übrigens auch ein super loyales, langes Team, das so lange dabei ist. Und wir haben einfach auch dann nach einer Zeit hat man auch so eine gewisse Erfahrung in der Branche. Also so Coffeeshop-Spezialisten-Nerds sind wir alle geworden. Und zum Beispiel der Standort war dann, da weiß man das schon dann irgendwie viel besser als noch am Anfang.
Nach 32 Stück?
Nee, wir sind schon auf alle Fälle auch demütig, weil es nicht immer leicht ist. Es ist auch keine leichte Branche.
Also man kann einfacher 10 Millionen Euro verdienen als mit irgendwie 260 Standorten, Franchise und allem drum und dran.
Hängt sehr viel harter
Arbeit. Rohstoffeinkauf ja. Am Ende der Welt aus unserer Sicht gesehen.
Ja, ja. Wenn ich mir dann teilweise andere Leute, die mit mir damals studiert haben, also auch nicht alle, aber schon auch andere dabei, die ihr Geld sehr viel leichter verdienen.
Mit Beratung oder?
Ja, irgendwie Unternehmer oder Private Equity oder ja. Irgendwie investiert oder.
Na gut, aber du hast ja Wert geschaffen. Ich meine, am Ende der große Wert liegt ja in der Firma, ne? Also wenn die jetzt dauerhaft 10, 20 Millionen an einem Tag mal machen kann, dann wird es für den Berater schwer, an deinen Wert ranzukommen.
Den ja, das ist natürlich so. Aber ja, klar. Nee, wir sind auch total dankbar. Es ist alles super. Die Corona-Zeit war aber extrem schwierig und wir sind es gerade dabei, uns mal einmal wieder frei zu schwimmen, wie ich schon sagte. Mhm. Und das sind ja auch alles Werte ohne Corona und nach alles rückgezahlt. Und dann in 25 kannst du dann mal wieder irgendwie auch Cash investieren und musst nicht zurückzahlen.
Also, großen Respekt, finde ich eine geile Unternehmergeschichte, auch über so viele Jahre. Dazu noch eine Goldmedaille und was immer mehr. Also schon echt groß. Und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt eines Tages die Nachricht, dass du an die nächste Generation übergibst oder in den USA in die Börse gehst. Ich weiß es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse, unsere eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice. Also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de, unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.